ARD.
Mindestens zwei sehr wichtige Dinge sind in dieser Woche passiert. Die schwarz-rote Koalition hat sich nach langen Verhandlungen darauf geeinigt, wie sie das sogenannte Heizungsgesetz reformieren will. Und die AfD hat vor dem Verwaltungsgericht Köln im Eilverfahren gegen den Verfassungsschutz gewonnen. Die Entscheidung ist gestern im Regierungsviertel wirklich eingeschlagen wie eine Bombe. Und bei beiden Themen sind viele Fragen offen. Die versuchen wir jetzt so gut wie es geht zu beantworten mit den beiden ARD-Korrespondenten Iris Seiram, die unsere Expertin für Recht hier im ARD-Hauptstadtstudio ist. Hallo Iris.
Hi Sally.
Und Dominik Hebestreit, du hast dich in dieser Woche sehr intensiv mit Grüngasquoten, CO2-Preis und der Biotreppe beschäftigt. Hallo Dominik.
Hey, Sally.
Schön, dass ihr beide da seid. Hier ist der Berlin-Code, der Politik-Podcast aus dem ARD-Hauptstadtstudio, zu finden unter anderem in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Sally Kaya, ich vertrete heute Linda Zervakis. Und wenn euch das gefällt, was wir hier machen, dann abonniert uns fleißig, schreibt Kommentare und verteilt gerne Sterne. Das hilft uns dabei, noch mehr Menschen zu erreichen. Und wenn ihr konkrete Fragen habt, die wir beantworten sollen, dann schickt uns doch gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp an 030-22-88-22-88.
Der Heizungskeller wird damit wieder zur Privatsache. Die Bürger haben wieder die Freiheit, selbst zu entscheiden, wie sie heizen. Wir beseitigen die Gängelung und unnötige Bürokratie aus den alten Gesetzen von Robert Habeck.
Das war Jens Spahn, den wir da gerade gehört haben. Und man hört es fast raus, wie groß der Brocken war, den Union und SPD da in dieser Woche aus dem Weg geräumt haben. Dominik, erklär mal bitte nochmal. Ich habe mir einen Artikel durchgelesen, der wahnsinnig lang war, sehr kompliziert. Was ist das Heizungsgesetz und warum wollte die Union es unbedingt weghaben?
Dieses Heizungsgesetz oder wie die Union gern formuliert, Habecks Heizgesetz, war eines der Themen im vergangenen Wahlkampf. Wir erinnern uns, die damals regierende Ampelregierung, Ampelkoalition, wollte 2023 den Anteil erneuerbarer Energien im Gebäudebereich stärken und damit was fürs Klima tun. Ursprünglich gab es schon ein Gesetz, das sogenannte Gebäudeenergiegesetz, aber da das so sperrig ist, sprechen alle vom Heizgesetz oder Heizungsgesetz. Ja, und das kam übrigens damals aus der Feder von CDU-Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Und eben diese Ampelregierung hat dieses Gesetz verschärfen wollen, hat das dann auch durchgebracht gegen große Proteste und großen Widerstand. Im Kern heißt es, bei Neubauten und beim Tausch von Heizung muss die Wärme zumindest 65% aus erneuerbarer Energie kommen. Und das war der Union ein Dorn im Auge, weil sie sagt, das ist wirklich bürokratisches Reinregieren in die Heizungskeller und hat im Wahlkampf versprochen, wenn wir regieren, wir schaffen das ab. Wir wollen die Gängelung von Bürgerinnen und Bürgern beenden. Deswegen stand es dann auch im Koalitionsvertrag, wir werden das Heizungsgesetz abschaffen, dieses Trauma beenden. Aber ich fürchte, bei dem, was wir diese Woche gehört haben, kommen wir da eher vom Regen in die Traufe.
Ja, spannend ist vor allen Dingen, was du ja gerade auch angesprochen hast, dass also eigentlich formal es vorher auch schon ein Heizungsgesetz gegeben hat. Also da fängt es schon irgendwie an, ein bisschen schräg zu werden. Und man muss schon wirklich zur Kenntnis nehmen, dass wir jetzt ja schon ein Jahr in der neuen Regierung sind und es doch jetzt sehr lange gedauert hat, bis nicht etwa ein Gesetzesentwurf vorliegt, sondern nur die Eckpunkte eines möglichen Gesetzes.
Warum ist das so? Warum hat es so lange gedauert, wenn es doch so wichtig ist?
Ja, weil ich glaube, die Koalition etwas versucht oder versucht hat, was der Quadratur des Kreises gleichkommt. So ein bisschen Nord- und Südpol zusammenzubringen, weil die Union will gern diese 65%-Quote abschaffen, will sie komplett streichen. Gleichzeitig, das sagt die Union auch, aber noch stärker die SPD, will sie die Klimaziele einhalten, weil Deutschland sich ja gesetzlich verpflichtet hat, die CO2, also die Treibhausgasemissionen, runterzubringen. Und es hat so ein bisschen was von wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Also was abzuschaffen, aber trotzdem die Ziele zu erreichen. Und da hat man sehr, sehr lange verhandelt und hat auch festgestellt, so einfach wie sich dieser eine Satz im Koalitionsvertrag liest, wir werden das Heizungsgesetz abschaffen, so einfach ist es halt nicht. Weil auch die Bundesregierung rechtlich gebunden ist, nicht nur gesetzlich, sondern die Gerichte haben auch gesagt, Klimaschutz hat Verfassungsrang, da müssen wir also was tun.
Es gibt da eben diesen ganz berühmten Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts, ist schon ein paar Tage alt. Aber im Prinzip hat man da auch schon gemerkt, das ist jetzt nicht irgendwie so nice to have. Also es gibt eben nicht nur die Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht, sondern wir sind ja auch europarechtlich gebunden.
Was man auch nicht vergessen darf, die Koalition hat ja wirklich ein Jahr verhandelt darüber oder fast ein Jahr. Die Tatsache, dass am Ende die Fraktionschefs von CDU, CSU, SPD am Ende verhandelt haben, zusammen mit den Ministern, Katharina Reiche, Verena Ruperts wurde vertreten von einem parlamentarischen Staatssekretär, das zeigt ja einfach auch, wie schwer das ist, weil man nicht wieder genau das erleben wollte, was die Ampelkoalition ja am Ende entzweit hat und hat zerbrechen lassen, dass man nämlich genau das zerredet und wie so eine Art Shitstorm erntet.
Ja, jede Menge Kritik gibt es an dieser Einigung, zum Beispiel von der Linken.
Wir sind eine Mieternation, das heißt Millionen von Menschen sind darauf angewiesen, dass Mieten bezahlbar bleibt, dass Heizen bezahlbar bleibt. Und wenn wir jetzt aber sehen, dass die Vermieter das Recht haben, einfach eine neue Heizung einzubauen und die Mieter überhaupt gar keine Rechte dazu haben, mitzusprechen, dann bedeutet das einen Rückschritt. Und Mieten und Wohnen sollte bezahlbar bleiben.
Ines Schwertner war das, Vorsitzende der Linken. Was ist da dran an dem, was sie gesagt hat?
Im Grundsatz ist das schon richtig. Vermieter und Eigentümer können entscheiden, welche Heizungen sie in ihren Gebäuden installieren oder tauschen. Als Mieter bin ich dann gezwungen, sozusagen diese Heizungsart zu finanzieren. Wenn ich also eine Gasheizung habe, muss ich auch das Gas dafür bezahlen. Mhm. Dieses Eckpunktepapier sieht vor, dass ein bestimmter und perspektivisch steigender Anteil sogenannter klimafreundlicher Brennstoffe eingesetzt werden soll. Also salopp gesagt Biogas und Bioöl. Das ist aber auf dem Markt im Moment total knapp und wird vor allem in der Industrie eingesetzt. Wenn er jetzt noch im Gebäudebereich eingesetzt werden soll, steigt die Nachfrage. Und wir alle wissen, wenn das Angebot knapp ist, aber die Nachfrage hoch, dann gehen auch die Preise nach oben. Und das ist tatsächlich schon ein Punkt, der diskussionswürdig ist.
Und außerdem kommt ja dazu, dass man, das muss man ja auch noch im Kopf haben, wird die CO2-Bepreisung ja auch nochmal ansteigen. Also das wird sich auch nochmal kostensteigernd auswirken.
Und eine Kritik ist ja auch, dass das Erreichen der Klimaziele für Deutschland auch damit deutlich schwieriger werden könnte. Was ist da dann der Hintergrund?
Der Hintergrund ist, alles das, was jetzt in diesen Eckpunkten steht, setzt den Umweltminister massiv unter Druck. Denn diese Vorschläge, die auf dem Tisch liegen, sind eigentlich dazu angetan, dass die Klimaziele, die man mal verabredet haben, schlechter erreicht werden. Die Gerichte haben jetzt schon festgestellt, alles das, was die Bundesregierung tut, ist entschieden zu wenig. Sie müsste eigentlich mehr tun. In 4 Wochen muss der Umweltminister ein neues Klimaschutzprogramm vorlegen, wo er Vorschläge macht für die gesamte Bundesregierung. Wie wollen wir die Klimaziele eigentlich erreichen? Das heißt, wo es eigentlich einen Fortschritt geben müsste, gibt es im Moment einen absoluten Rückschritt.
Absolut. Und das sind eben, wie auch vorhin schon angesprochen, die Ziele, die es auch auf EU-Ebene gibt. Also wir haben eine Richtlinie, an die müssen wir uns halten, an die Vorgaben, die da drin stehen. Und wenn eben das mit diesem Gesetz oder dem zukünftigen Gesetz, muss man ja besser sagen, konterkariert wird bzw. nicht erreicht wird, dann muss man sagen, steht es schon auch ein bisschen auf wackeligen Füßen, das ganze Vorhaben.
Aber wisst ihr, was ich mich frage, wenn es so viele offene Fragen gibt, ja, also Klima, Mieterschutz, gibt es genug Gas, warum hat denn die SPD da mitgemacht? Weil das sind doch eigentlich Themen, die der SPD wichtig sind.
Müsste man meinen. Ne? Ja. Also hier in Berlin haben sich auch viele gefragt, was ist eigentlich der Deal, der dahinter steht? Mhm. Also wie schneidet da die SPD ab? Und wir haben uns das vielfach gefragt. Ich sag mal, innerhalb dieser Eckpunkte hat sie da nicht nennenswert was rausgeholt. Die Frage ist, wo an anderer Stelle sie möglicherweise was rausgeholt haben könnte. Möglicherweise beim Mietrecht. Was noch ansteht, keine Ahnung.
Man kann ja auch konkret fragen, also gibt es ein Gegengeschäft? Was könnte das sein?
Absolut, und es ist ja wirklich total interessant, wenn man mal mitbekommt, dass teilweise solche Projekte in einer Koalition gehandelt werden, wie auf einem Bazar, ja? Dass man sagt, okay, ich gebe dir das, du bekommst dafür das. Ja, Tit for Tat hat das der ehemalige Bundesjustizminister Buschmann immer gerne genannt. Und dass es solche Gegengeschäfte gibt, ist schon auch bekannt. Also zum Beispiel sehen wir in dieser Woche, dass wir ja auch das Tariftreuegesetz haben, das der SPD sehr wichtig war. Dafür gibt es jetzt eben die Umsetzungsgesetzgebung beim GEAS, also beim gemeinsamen europäischen Asylsystem. Und hier in der Tat kann man sich fragen, weil ja auch gerade hier die Mieter stark, also zumindest dem ersten Anschein nach belastet werden könnten, dass man eventuell sagt, okay, liebe SPD, dann kommen wir euch bei Mietfragen, beim Mieterschutz hier etwas entgegen.
Und kannst du erklären, was das konkret im Mietrecht bedeutet?
Also lange Diskussionen gibt es immer beim Thema Mietpreisbremse, wie weit man da vielleicht nochmal ein bisschen nachschärfen kann, dieses Instrument. Und auch bei der sogenannten Indexmiete. Also das ist etwas, was die SPD auch schon sehr lange möchte und möglicherweise eben jetzt bekommen könnte.
Bei der Vorstellung des Eckpunktepapiers hat die SPD im Übrigen auch an der Stelle echt Kritik geerntet, was Mieterinnen und Mieter angeht, weil in dem Papier steht nur ein ganz dürres Sätzchen. Es bedarf einer Neuregelung zum Schutz der Mieter vor überhöhten Nebenkosten durch den Neueinbau unwirtschaftlicher Heizungen. Aber verabredet ist da ja überhaupt nichts. Also das ist erstmal nur das Lippenbekenntnis, wir wollen uns darum kümmern, aber ja, wie es am Ende aussieht. Das ist jetzt die Frage. Also perspektivisch ist der Plan, einen Gesetzentwurf zu erarbeiten im Wirtschaftsministerium, noch vor Ostern, den ins Kabinett zu bringen und dann im Bundestag zu behandeln und zu beschließen, sodass das Gesetz dann ab Juli im Sommer also gelten könnte.
Also Sie haben sich geeinigt, aber eigentlich haben Sie sich auch nicht geeinigt, oder? Also das klingt wirklich nach wahnsinnig viel Arbeit, die dann noch auf einen zukommt.
Das ist auch so. Also geeinigt haben sich erstmal die Fraktionsspitzen, die Fraktionschefs und die Ministerien. Aber in den Fraktionen war das noch nicht großes Thema. An dem Abend, als die Eckpunkte vorgestellt wurden, waren parallel bzw. kurz vorher auch die Fraktionssitzungen von CDU und SPD. Da war das kein großes Thema. Alle haben sehr neugierig auch auf diese Vorstellung dieser Eckpunkte gewartet. Und es gibt inzwischen schon die ersten Stimmen, die sagen, uiuiui, ob wir da eine Mehrheit zusammenbekommen in den Fraktionen, das ist schwierig. Und gerade für die SPD an der Stelle.
Das heißt also, wenn ich dich so richtig verstehe, dass es noch gar nicht so richtig sicher ist, ob die SPD da überhaupt mitmacht.
Zumindest gibt es mal Zweifel. Also es ist kein Selbstläufer, würde ich an der Stelle mal sagen.
Ja, absolut. Da stimme ich dir zu. Das wird noch Diskussionen bringen. Und wenn man dann eben ausformuliert, ja, in einem richtigen Gesetzestext für Paragraph sieht, was da eigentlich mit gemeint ist, ich glaube, dann haben wir auch wirklich erst eine seriöse Diskussionsgrundlage.
Die Frage wird halt auch sein, ob man die Leerstellen, die es in dem Eckpunktepapier gibt, ob man die wirklich gut füllen kann.
Absolut.
Sodass man auch die Abgeordneten am Ende überzeugt und sagt, okay, an einer Stelle verliert ihr was, aber an anderer Stelle gewinnt ihr was. Das wird jetzt wirklich stark auf den Gesetzentwurf ankommen und auch wie man dann das kommunikativ begleitet.
Es wird also noch ein Thema sein, was uns hier im Berlin Code auf jeden Fall noch in der einen oder anderen Folge beschäftigen wird. Dann kam am Donnerstagnachmittag eine Nachricht, die ist im Berliner Regierungsviertel, ich habe es am Anfang schon gesagt, eingeschlagen wie eine Bombe. Das Verwaltungsgericht Köln hat im Eilverfahren entschieden, dass der Verfassungsschutz die AfD vorerst nicht als gesichert rechtsextrem einstufen darf. Und die AfD hat so reagiert.
Damit zeigt sich eindeutig, dass unser Rechtsweg und auch unsere Rechtsauffassung richtig war, dass das Gericht diesem auch gefolgt ist. Und dass man eine Opposition auch auf diesem Wege nicht ausschalten kann.
Das hat Tino Chrupalla von der AfD gesagt. Iris, du bist unsere Rechtsexpertin, also im Sinne von Recht hier im ARD-Hauptstadtstudio. Ordne das mal bitte ein, Iris. Erstmal Eilverfahren. Heißt was?
Ja, Eilverfahren ist in diesem Zusammenhang auch wirklich schon schön gesagt, weil das ganze Verfahren läuft ja schon seit Mai 2025. Aber man muss nochmal klar sagen, dass diese Entscheidung hier wirklich nur vorläufigen Charakter hat. Es geht darum, einen strittigen Sachverhalt vor Abschluss des eigentlichen Verfahrens zu regeln.
Aber warum? Das verstehe ich nicht. Warum wartet man da nicht, bis es eine Entscheidung gibt?
Naja, weil man schon sieht, dass es manchmal Entscheidungen gibt von der Behörde, also wie jetzt hier die Einstufung durch den Verfassungsschutz, die ja auch schwerwiegende Folgen haben kann für den Betroffenen. Und deswegen sagt man, muss es die Möglichkeit geben, auch vorgelagert so eine Art Eilrechtsschutz zu geben, dass man sagen kann, so hey, also auch wenn jetzt die Hauptsache nicht letztendlich entschieden werden kann, weil das einfach noch länger dauert, weil da auch eben die ganzen Verfahren mit Verhandlungen, mündliche Verhandlungen, weil das einfach sich so in die Länge ziehen kann, muss es etwas geben, dass man so einen Zustand eben auch vorläufig regeln kann. Und das ist dieses Eilverfahren. Und hier wird auch inhaltlich nicht wirklich bis zuletzt alles durchgeprüft, sondern man sagt, es wird nur summarisch, werden die Erfolgsaussichten in einem Hauptsacheverfahren, die werden so angeprüft. Also man guckt so oberflächlich, wie sind so die Erfolgsaussichten möglicherweise. Und dann wägt man als Gericht die Folgen ab. Was wäre schlimmer, wenn jetzt Eilentscheidung negativ für den Antragsteller, also hier für die AfD ausfällt. Und dann stellt man im Hauptsacheverfahren fest, hupsi, war jetzt doch nicht so schlimm. Also, ne? Oder umgekehrt. Und diese Folgenabwägung steht bei so einer Prüfung im Vordergrund. Aber was man hier schon sagen kann, ist, dass das Gericht doch recht deutliche Worte gefunden hat für das, was das Bundesamt für Verfassungsschutz an Beweisen, an Argumenten vorgetragen hat.
Was haben die gesagt?
Ja, wir haben den Beschluss hier im ARD-Hauptstadtstudio auch vorliegen. Es ist eine sehr lange Entscheidung, aber man kann es eigentlich runterdampfen auf, das reicht nicht. Also ich kann mal gucken, ob ich was zitieren kann. Das Gericht sagt, ne, dass sie grundsätzlich davon überzeugt sind, dass es einen starken Verdacht gegen die AfD gibt, dass sie verfassungsfeindliche Bestrebungen entfalten könnte. Es geht hier im Kern darum, dass sie Menschen unterschiedlicher Herkunft, meistens mit einem muslimisch-arabischen Background, dass die, auch wenn sie eine deutsche Staatsangehörigkeit haben, anders behandeln würden. Das ist so der Kernvorwurf, den das Gericht hier sieht. Aber sie finden halt nicht, dass das, was vorgelegt worden ist vom Verfassungsschutz, dass es wirklich diese Bestrebung, dass sie es auf jeden Fall machen, also dass sie es vollziehen werden, dass das klar genug vorgelegt worden ist.
Aber laufendes Verfahren heißt für mich, theoretisch könnte das auch noch anders ausgehen.
Es kann theoretisch noch anders ausgehen. Man kann nämlich auch diesen Beschluss des Gerichts so lesen, dass es so eine Art Aufgabenzettel ist. So, also hier ist zu wenig, das ist zu wenig, liefert mal nach. Und da sind wir jetzt an einer Kernfrage. Es ist ein bisschen wie bei Schrödingers Katze. Hat der Verfassungsschutz nämlich noch weitere Argumente oder Beweise im Köcher, die er vielleicht aus taktischen Gründen jetzt noch nicht vorlegt? Weil man muss im Hinterkopf behalten, die sind ja auch als Verdachtsfall gesichert eingestuft. Und auch als Verdachtsfall kann der Verfassungsschutz gewisse nachrichtendienstliche Maßnahmen ergreifen. Also sowas wie jemanden abhören. Höcke in Thüringen. Ist man eigentlich sicher, dass der abgehört wird. Die können V-Leute einsetzen. So, das können die ja eigentlich ja schon seit Jahren machen und zwar auch in den verschiedenen Bundesländern, wo die AfD entsprechend eingestuft ist. Gibt es da nichts? Ne? Oder eben Schrödingers Katze, anderer Fall, sie haben wirklich nichts. Das ist die große Frage, was jetzt da wirklich noch der Verfassungsschutz liefern kann, weil wir eigentlich seit Jahren darüber reden, wo sind die wirklich treffenden Beweise, dass es die Gesamtpartei ist.
Die Gretchenfrage ist, so wie Iris das sagt, wirklich, gibt es genug belastbares Material, um sozusagen diese Einstufung vorzunehmen? Und ehrlicherweise, diese Diskussion haben wir schon geführt, als dieses Gutachten quasi rausgekommen ist. Jetzt führt das Gericht eben genau diese Diskussion weiter und muss da zu einer Beurteilung kommen, was entscheidend ist. Und Iris hat es mit der Unterscheidung zwischen dem Eilverfahren und dem Hauptsacheverfahren erklärt. Das ist noch kein Urteil. Das ist also kein vorweggenommenes Urteil, sondern ist erstmal die Einschätzung, entstehen durch so ein Verfahren und durch so eine Entscheidung des Verfassungsschutzes möglicherweise der Partei Nachteile und muss man die abwenden für den Fall, dass sie vor Gericht Recht bekommt.
Hat denn das Gericht auch gesagt, was gefehlt hat? Also das könnte der Verfassungsschutz ja auch nehmen, wenn es keine Taktik war und nachreichen, sag ich mal.
Absolut. Also was für so eine Taktik sprechen könnte, ist, dass man eben als Verfassungsschutz sagt, naja, wenn wir das jetzt hier preisgeben im vorläufigen Rechtsschutz, dann ist unsere Quelle tot. Oder wir verbrennen unseren V-Mann. Oder wir liegen zu sehr offen. Also das könnte taktisch dafür sprechen. Aber das Gericht sagt ausdrücklich, nee, sorry Leute, wenn ihr dazu Erkenntnisse habt, dann legt es vor. Dazu haben sie jetzt die Gelegenheit im Hauptsacheverfahren. Und eben, ich habe eben das Bild von Schrödingers Katze genommen. Das ist natürlich jetzt auch eine Wertungsfrage. Ne? Wo gehst du mehr hin? Glaubst du, dass da noch was ist oder glaubst du, dass da nichts ist? Ich will noch mal aus der Pressemitteilung des Gerichts zitieren, weil das ist schon auch interessant. Es ist ja nicht so, dass wir nur als Erkenntnisgrundlage dieses 1000 Seiten lange Gutachten haben, sondern es ist eben seit Mai 2025 mehrfach sind Schriftsätze ausgetauscht worden. Also da ist auch noch mal nachgelagert worden. Und das Gericht erklärt, dass alleine die in elektronischer Form beigezogenen Akten des Bundesamts für Verfassungsschutz ein Datenvolumen von insgesamt 1,5 Terabyte haben. Ja. Also wir reden hier echt über eine wahnsinnige Menge an Daten. Und das hat offenbar aber nicht gereicht.
Also mehr als 7000 Seiten, das muss man sich mal vorstellen. Und trotzdem kommt das Gericht zu der Einschätzung, es reicht nicht. Deswegen muss man wirklich auch die kritische Nachfrage stellen an den Verfassungsschutz. Was habt ihr denn möglicherweise noch in der Hand, möglicherweise auch belastbares oder nachweislich Material, wo man sagt, da kommt man wirklich zu dieser Einschätzung oder zu diesem Urteil. Das ist aber für den Verfassungsschutz ein sensibles Thema, weil man möglicherweise dadurch auch Quellen preisgeben muss. Und das ist, glaube ich, nicht ganz so trivial in der Prozessführung für den Verfassungsschutz.
Hören wir mal, wie die SPD das einordnet. Carmen Wegge zum Beispiel ist noch optimistisch.
Ich bin weiterhin der festen Überzeugung, dass die AfD eine verfassungswidrige, eine verfassungsfeindliche Partei ist. Und deswegen ist das heute möglicherweise ein kleiner Rückschlag. Aber wir nehmen natürlich die Hinweise, die das Gericht uns gegeben hat, zur Kenntnis. Und dann werden wir sicherlich nachliefern.
Und wann, frage ich mich, also gibt es eine zeitliche Abfolge, wann jetzt noch was passiert?
Also der Verfassungsschutz hat jetzt Zeit, einen Monat ungefähr, um Beschwerde gegen diese Entscheidung einzulegen. Also wenn man jetzt diese gerichtliche Entscheidung von gestern angreifen möchte. Oder man fokussiert sich jetzt auf die Hauptsache und man sagt, okay, komm, fair enough, wir kriegen das jetzt hier in dieser Zeit nicht mehr auf die Kette. Wir fokussieren uns aufs Hauptsacheverfahren und bringen dort dann eben alles ein, was wir haben. Also diese Möglichkeiten gibt's. Bei der SPD finde ich interessant, dass die schon auf ihrem Parteitag vor, es ist ja schon echt Monate her, beschlossen haben, dass man eine Arbeitsgruppe hat, dass man auch die Länder mit ins Boot holt und da eben nach Erkenntnissen sucht. Und man fragt sich wirklich, warum habt ihr denn bis heute nichts gefunden? Weil wir gucken ja auch auf Landesverbände wie Thüringen, wo sich eben solche Rechtsfragen gar nicht mehr stellen, weil die sind gesichert extremistisch eingestuft.
Also ich erinnere mich noch sehr deutlich an diesen Parteitag, weil das gab eine überwältigende Mehrheit bei der SPD, ein Verbotsverfahren auch voranzubringen und diese Bund-Länder-Arbeitsgruppe ins Gespräch zu bringen. Aber an der Stelle hat sich substanziell halt nichts getan.
Nichts, nee.
Gibt es eine Deadline?
Nö, also eigentlich dafür dann eben nicht. Ne? Also wenn du jetzt außerhalb dieses Verfahrens bist, weil man muss trennen, die Einstufung durch den Verfassungsschutz ist nochmal was anderes als das eigentliche Parteiverbotsverfahren. Du kannst dir das so mehrstufig vorstellen. Ne? Und du hast da den Verdacht, du hast dann gesichert, was so durch den Verfassungsschutz gemacht wird. Und dann hast du quasi auf der letzten Stufe das Verbot der Partei. Ne? Also das ist so quasi die letzte Eskalationsstufe. Und wenn du eben beim Parteienverbot, das kannst du natürlich einreichen, wenn du das Gefühl hast, dass du genug Material zur Verfügung hast. Aber offenbar reicht es ja noch nicht einmal für die Stufe davor. Weißt du, was ich meine?
Trotzdem gibt es aber auch so eine Stimmung in bestimmten Parteien, bei der SPD, bei den Grünen auch zu sagen, jetzt erst recht. So nehme ich das zumindest ein bisschen wahr, dass man sagt, okay, jetzt setzt man sich nochmal gezielt hin und guckt, was hat man.
Für den Verfassungsschutz kann man sagen, ist diese Entscheidung wirklich ein Desaster, oder? Gibt es da jemanden, der die Verantwortung dafür trägt?
Man kann zumindest sagen, dass die frühere Innenministerin, SPD-Politikerin Nancy Faeser, dieses Verfahren vorangetrieben hat und auch sozusagen das vorgestellt hat. Gab es auch durchaus Kritik, dass man das jetzt sozusagen auf den letzten Metern ihrer Amtszeit auch noch tut. Alexander Dobrindt, der jetzige Innenminister, hat das Verfahren von ihr geerbt, hat jetzt die Rechtsaufsicht über den Verfassungsschutz. Sinan Seelen war damals stellvertretender Verfassungsschutzpräsident, ist heute der Chef. Das sind natürlich auch Verfahrensbeteiligte, die jetzt da auch gerade stehen müssen dafür und die sich eben genau dieser Frage stellen müssen. Ich glaube, es ist nicht ganz so einfach zu sagen, wer trägt die Verantwortung dafür, weil dann es gibt natürlich immer mehrere Beteiligte. Es ist auch immer, glaube ich, eine Frage sozusagen der Prozessführung und der politischen Verantwortung. Das muss man, glaube ich, auseinanderhalten.
Ja, die Frage ist, wie gut geprüft war dieses Gutachten, bevor es eben so seinen Weg in die Öffentlichkeit ja auch gefunden hat. Das ist etwas, was sich durchaus der Verfassungsschutzpräsident, der aktuelle Sinan Seelen, vorhalten lassen muss.
Jetzt ist ja die Einstufung vom Verfassungsschutz und ein mögliches Verbotsverfahren nicht dasselbe. Trotzdem gab es ja einige Stimmen, die jetzt auch sagen, so mögliches Verbotsverfahren ist damit in weite Ferne gerückt. Iris, wie siehst du das?
Naja, weil man hier schon sagen kann, dass weitreichendes Material gesammelt und vorgelegt wird. Also alles, was eigentlich der Verfassungsschutz hat an wirklich handfesten Dingen, wo sie sagen, ey, das ist wirklich so krass, deswegen ist diese Partei extremistisch einzustufen, müsste man eigentlich davon ausgehen, dass das jetzt mehr oder weniger schon vorliegt. Es sei denn, ne, wie gesagt, was wir eben besprochen haben, aus taktischen Gründen ist irgendetwas zurückgehalten. Aber wenn man eben nur von dem ausgeht, was man hat, reicht es eben nicht alleine, ne, für die Einstufung als extremistisch. Und das Parteiverbotsverfahren, das ja noch gar nicht angestrebt ist, also ne, es gibt noch gar keinen Antrag an Karlsruhe, also beim Bundesverfassungsgericht, was hier das Entscheidungsmonopol hat. Da muss man eben sagen, du hast noch nicht mal die Stufe davor irgendwie gerichtlich durchgeklagt und willst dann schon die nächste Eskalationsstufe zünden. Das wird in der Tat schwierig vorstellbar.
Und hat diese vorläufige Entscheidung jetzt auch direkte Folgen?
Ich würde sagen, erstmal so richtige direkte Folgen eigentlich nicht, weil schon unmittelbar, nachdem die AfD gerichtlich dagegen vorgegangen ist, es so eine Art Commitment gab, dass der Verfassungsschutz gesagt hat, okay, wir setzen die Entscheidung jetzt mal, wir setzen die Einstufung als gesichert extremistisch, das setzen wir jetzt erst einmal aus, bis das Eilverfahren geklärt ist. Also die sind jetzt ohnehin, werden die so behandelt wie ein Verdachtsfall, also das, was gerichtlich durchgeklagt ist. Und insofern ändert sich jetzt rein rechtlich erstmal nicht so viel. Die Frage ist, was das politisch bedeutet.
Ich glaube auch wirklich, dass diese politische Bewertung genau das ist, wo man wirklich auch Folgen ablesen kann. Wenn ich noch im Ohr habe, was Tino Chrupalla gesagt hat an dem Abend, er sagte, es ist ein guter Tag für die Demokratie. Also die AfD wird das natürlich für sich gezielt nutzen, gar keine Frage. Und jetzt in den anstehenden und laufenden Landtagswahlkämpfen, also in Baden-Württemberg wird gewählt, in Rheinland-Pfalz, wir haben Kommunalwahlen in Hessen und auch in Bayern, geht natürlich dann sozusagen AfD-Gegnern das Argument aus an der Stelle, wenn es sagt, okay, da gibt es keine hinreichenden Argumente für diese Einstufung als gesichert rechtsextremistisch. Von daher ist der Punkt, dass man sagt, für die politische Diskussion hat das schon unmittelbare Auswirkungen. Natürlich muss man abwarten, wie dann das juristische Verfahren weiterläuft. Aber an der Stelle, denke ich, sind die Parteien schon an einem Punkt, dass sie sagen, man muss drauf gucken, wie läuft es.
Das ist ein starkes Wahlkampfargument, muss man sagen, das eben den anderen Parteien dann ein Stück weit aus der Hand genommen worden ist, ne? Zu sagen, ihr könnt die AfD doch nicht wählen, die sind rechtsextrem. Das Argument fällt jetzt erstmal weg und eben man muss auch zur Kenntnis nehmen, dass die Verfahren wahnsinnig lange dauern. Also bis wir hier eine Entscheidung in der Hauptsache haben, da kann doch schon die eine oder andere Landtagswahl schon über die Bühne gegangen sein.
Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich danke euch für eure Einschätzung. Iris Seyram, Dominik Hebestreit, vielen Dank, dass ihr da wart.
Vielen Dank, dass wir hier sein durften.
Sehr gern, danke.
Und wenn ihr in das Thema AfD und Rechtsextremismus tiefer einsteigen wollt, dann habe ich jetzt noch einen Podcast-Tipp für euch. Der Tagesschau-Podcast 11KM hat sich vor einiger Zeit genau mit dieser Frage beschäftigt, ob die AfD rechtsextrem ist oder nicht. Den Podcast gibt es in der ARD-Audiothek und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Wir verlinken euch die Folge in den Shownotes. 11KM, der Tagesschau-Podcast, gesichert rechtsextremistisch oder nicht. Wenn euch der Berlin-Code gefällt, dann abonniert uns gerne, erzählt es gerne rum, dass es uns gibt, schreibt was in die Kommentare, bewertet uns und vielleicht wollt ihr auch eine konkrete Frage beantwortet haben, dann schreibt diese Frage per Mail an berlincode@ard.de oder schickt uns eine Sprachnachricht per WhatsApp an 030-2288-2288. Ich danke euch fürs Zuhören, wir hören uns nächste Woche wieder.